Marco.
Ja, Yves.
Weißt du, im Jahr, in dem wir diesen Podcast gestartet haben, war ein kleiner Yves außer Rand und Band glücklich zu sein, dass nach dem 2016-Debakel einer seiner Lieblings-Kinder-Franchises zurückkam, eingeschlagen ist wie eine Bombe bei den Fans und ich gesagt habe, Bustin' makes me feel good. Mhm. Weißt du noch, dass, womit wir den Podcast beendet haben? Weißt du es noch?
Nee.
Grob?
Nein.
Ähnlich, sehr ähnlich, wie ich mein Video beendet habe. Und zwar, es war für mich ein wunderschöner Abschluss. Mhm. Und Abschluss bedeutet ja Schluss. Mhm. Ne? Und ich meinte, ich brauche da nicht noch ein Franchise draus. Da haben wir dann auch viel geredet, so im Podcast, nach dem Motto, ja, irgendwie Phoebe war ganz interessant und auch der neue Kindercast war ganz nett. Und die könnten ja auch sowas wie Extreme Ghostbusters draus machen, was es ja damals gab. Aber im Gesamten habe ich gesagt, nee, es ist so gut, wie es jetzt war. Und es endet perfekt eigentlich mit diesem For Harold. Und alles, was danach kommt, hat mir so einen kalten Schauer damals über den Rücken gejagt.
Einen kalten Schauer?
Ja, ja, kalten Schauer. Was habe ich auch bewusst gewählt, diese Wortwahl.
Jetzt oder damals?
Jetzt. Weil ich dachte, ja, es ist nochmal cool, Winston zu sehen und hier Janine, wie sie nochmal quatschen und oh, sie sind jetzt in New York. Selbst das kann ich als Epilog nehmen. Was ich nicht sehen musste, ist, dass bei der Containment Unit auf einmal das rote Licht die ganze Zeit blinkt. Und ich, oh nein, ich habe dieses Ghost Core Logo schon im Intro gesehen und das habe ich auch schon 2016 gesehen. Das war damals schon bei 2016 der erste Hint, dass ich dachte, der Film wird scheiße, weil ich das Ghost Core Logo gesehen habe. Ja, ich dachte, nein, das ist die komplett falsche Herangehensweise. Und dann bei Afterlife hatte ich ja auch, als ich das anfangs gesehen habe, das Ghost Core Logo, hatte ich auch Angst. Während Ghostbusters Afterlife mir diese Angst genommen hat, hat Ghostbusters Frozen Empire diese Angst genommen, zurückgebracht, verstärkt. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2016. Denn ich kann es jetzt sagen, wir haben jetzt zwei Ghostbusters-Filme, die scheiße sind.
Mindestens zwei.
Ghostbusters 2 ist gut.
Ich finde, er wird schlechter gemacht, als die Leute sagen. Da bin ich bei dir.
Er ist nicht so gut wie 1. Er ist niemals so gut. Und guck mal, Ghostbusters 1, ich würde es sowieso begrüßen, wenn wir dazu irgendwann mal einen Podcast machen, weil ich finde, Ghostbusters 1 gibt so viel her für einen der klassischen Yves-Marco-Talks. Ghostbusters 1 ist etwas, das kannst du nicht replizieren. Kannst du nicht. Das ist ein glücklicher Unfall. Und glückliche Unfälle sind häufig die besten Hollywood-Geschichten. Das ist ein Film, wo jeder eine andere Vision hatte. Harold Ramis, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd glaubt ja wirklich an den ganzen Quatsch. Harold Ramis ist ein super Screenwriter gewesen. Ivan Reitman, einer der besten Comedy-Regisseure. Und dann schmeißt man da diese Loose Cannon Bill Murray rein, der das alles nicht ernst nimmt und einfach improvisiert. Aber der kann das auch. Mega. Mhm. Teil 2 konnte da nicht Schritt halten. Der musste auch ein bisschen freundlicher sein. Was witzig ist, weil der zählt als der Kinderfreundliche. Zählt er in der Hinsicht, die rauchen halt kaum. Es gibt nicht so viele sexuell aufgeladene Witze, aber ich finde, von den reinen Bildern finde ich den creepiger als den ersten. Also ich weiß, als dieser Schleim da aus der Wanne kam oder als hier Janosch auf diesem kleinen Rad fährt und das Baby klaut, das fand ich als Kind unfassbar gruselig. Ich fand da eins nie gruselig, nie.
Ja, aber du hast die Geister-Blowjobs ja auch noch nicht.
Ja, den Geister-Blowjob, der ist super.
Etwas, was man gerne verdrängt.
Ich verdränge das nicht, ich lieb das.
Ich hab das als Kind halt nicht gecheckt.
Ja, okay, ich auch nicht. Weißt du, was ich damals dachte? Ich dachte, sie hilft ihm einfach nur ins Bett zu gehen, weil er schläft ja in Unterhosen.
Das ist halt Teil der DNA von Ghostbusters, die diesen glücklichen Zufall produziert hat, den du gerade gemeint hast. Das ist eigentlich aus diesen ganzen alten Saturday Night Live Veteranen, was es von denen ist. Und die waren alle, also viele von denen mutmaßlich schon sehr unter Drogen und haben halt auch viele sexuell aufgeladene Filme gemacht.
Ja.
Und dann haben sie eben auch Ghostbusters gemacht, der im Nachhinein so als Kinderfilm betrachtet wurde, weil man ihn als Kind gesehen hat, aber dann auch all diese Tonnotationen gar nicht bemerkt hat.
Na, im Nachhinein, ich glaube, dass er so richtig im Nachhinein als Kinderfilm angesehen wurde, lag an der Trickserie. Lag vor allem an der The Real Ghostbusters Trickserie, was ja auch ganz witzig ist, weil, weißt du, die Trickserie aus den 90s, die musste The Real Ghostbusters heißen. Die durfte nicht Ghostbusters heißen, weil es gibt eine Zeichentrickserie und Serie mit echten Menschen, die hieß Ghostbusters und da war ein Affe mit bei. Kennst du das? Let's go Ghostbusters. Das sind eigentlich die originalen Ghostbusters. Das ist richtig traurig. Das sind die echten Ghostbusters. Auch die Serie ist älter als der Film mit Bill Murray und Co. Das ist Katastrophe.
Aber der hieß ja auch erst nicht Ghostbusters, soweit ich es weiß.
Du meinst der Entwurf für Ghostbusters?
Ich glaube sogar noch während dem Dreh teilweise.
Ja, hieß er anders. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber da hast du recht. Und die haben es aber Ghostbusters genannt. Mhm. Aber die Trickserie, weil es schon eine Trickserie gab, die Ghostbusters hieß, musste die 90s-Trickserie The Real Ghostbusters heißen. Und das Besondere ist, darüber habe ich letztens, weil es ist so spannend, ich bin gerade so in der Materie drin, weil ich ja auch auf Moviepilot diesen Rewatch mache, zu allen Ghostbusters-Filmen. Das Besondere am ersten Ghostbusters-Film, und das ist etwas, ich habe die Frage in den Raum gestellt, sowohl an meine Zuschauer als auch an Hardy, der in der Regie saß. Ghostbusters ist eine Comedy, okay? Aber ich kenne keine Comedy, die so in der Nerd-Sci-Fi-Welt Fuß gefasst hat von Mythologie, Lore, Outfits, Equipment wie Ghostbusters. Weißt du, wenn du auf eine Nerd-Comic-Con gehst, ist es klar, dass du die Enterprise siehst, dass du Lichtschwerter siehst, dass du Superhelden-Kram siehst, aber du siehst auch immer Proton-Packs und du siehst auch immer den Ecto One. Das ist krass. Das hat dieser Film geschafft und ich kenne keine andere Komödie.
Deswegen finde ich das Ghost Core, dass das was Eigenes ist, gar nicht so schlecht, dass es dir aber so ins Gesicht gerieben wird. Mhm. So, weißt du, bei Star Wars hast du, okay, Lucasfilm gibt's ja auch wegen Star Wars, aber das heißt nicht Star Wars Film. Das heißt Lucasfilm. Mhm. Ja, und Lucasfilm macht auch andere Sachen als Star Wars,
ja, wie Indiana Jones. Ja.
So. Und dass du aber das schon so nennst, Ghost Core.
Ja,
das ist schon das sehr in your face, ja.
Das erinnert einen an Dark Universe. Mhm. Weißt du, Dark Universe war ja so der größte Fail in der Blockbuster-Geschichte ever. Das heißt, man ist nicht rangegangen, um uns einen coolen Mumienfilm zu geben. Übrigens, der erste Trailer, da war Sound Editing off. Kennst du das?
Was?
Das Sound Editing war off beim ersten Trailer. Die mussten den offline stellen. Wir hatten den noch, als wir noch Trailer-Kanäle hatten. Okay. Das heißt, der Trailer ging los und der war mono. Aha. Das bedeutet, da war die Szene, wo das Flugzeug abstürzt und du hörst einfach nur Tom Cruise schreien, aber du hörst keine Geräusche. Du hörst keine Geräusche vom, das war saulustig. Nicht, ja. Aber ja, das war ein Fail, weil du guckst den Film und es ist kein Mumienfilm. Es ist ein Film, der dir sagt, also Russell Crowe ist Nick Fury als Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie wir ihn halt in Erinnerung haben als Nick Fury, der dir sagt, du denkst, du bist das einzige Monster. Ja, aber ich ziehe häufig so Vergleiche. Ghostbusters, der erste Ghostbusters, ist ähnlich wie der erste Predator. Das ist was, das kannst du nicht replizieren. Kannst du einfach nicht. Das ist, egal wie toll es auch Sequels gibt. Da gab es so unterschiedliche Ideen und so viel lief auch schief. Was dann aber dazu geführt hat, dass es super ist, ist so James Gunns Motto hier, Obstacles are Opportunities. Das war ja auch das T-Shirt, was Rick Flagg getragen hat in The Suicide Squad. Das heißt, große Studios denken dann auf zwei Arten. Und zwar entweder, wir müssen das Gleiche nochmal machen, und das haben wir ein bisschen mit Ghostbusters 2, oder, bei Predator, die fanden das Monster toll. Dann gibt's halt Predator 2. Und das hat gar nichts mit dem ersten zu tun. Eigentlich nichts. Also das ist halt ein Monster aus dem All, das Leute jagt, aber hat nichts. Es ist nicht die Klaustrophobie. Es ist nicht die Guys on a Mission. Es ist nicht der Dschungel. Es ist nichts davon. Und das ist beides eine interessante Herangehensweise. Das eine ist tatsächlich kreativer. Predator 2 ist kreativer als Ghostbusters 2. Aber das, was sie nicht verstehen, ist, sie hatten da was du nicht nachmachen kannst. Das kannst du nicht. Aber ich finde, Ghostbusters 2 ist über die Jahre besser geworden. Ich fand den als früher weniger gut. Er ist immer noch wesentlich schlechter als Ghostbusters 1. Aber es ist ein spaßiges Sequel.
Mir geht's ja eher umgekehrt. Ich glaube, als Kind war ich da unkritischer.
Oh, ich weiß, kritischer. Halt
so, da hat man, kennst du dieses Gefühl dann trotzdem, dass man als Kind sich manchmal sagt, ja, aber es ist ja so, fertig.
Nee.
Weißt du, es gibt so einen Gag, der das ganz gut widerspiegelt, von aus How I Met Your Mother. Als es darum geht, dass Marshall, also Jason Segel, sagt, und ich liebe diesen Satz, sinngemäß sowas wie, ich verstehe gar nicht, warum die Leute die Ewoks hassen. Die Rebellen hätten doch ohne die Ewoks gar nicht gewonnen.
Mhm.
Das ist diese kindliche Naivität. Yeah. Ich kritisiere jetzt nicht ein Kunstobjekt, sondern das Kunstobjekt ist die Realität. Mm. Und in meiner Naivität akzeptiere ich das so, wie es ist.
Mm. Ja, das verstehe ich. Aber ich fand den als Kind, ich fand halt Vigo cool. Mm. Aber es gab schon damals Sachen, die mich als Kind viel mehr verdutzt gemacht haben als jetzt. Wie zum Beispiel, ich habe mich als Kind gefragt, wow, Dana und Wegman hat ein Kind? Habe ich was verpasst? Ich habe es nicht gecheckt, dass die auseinander sind und das einfach so geschrieben wurde, dass sie zwischendurch verheiratet war, der sie verlassen hat und sie jetzt mit dem Kind checkt, damit sie erneut replizieren, was du nicht replizieren kannst, und zwar dieses Will They, Won't They mit Wegman und Dana Barrett, die ja auf dem Papier überhaupt nicht zusammenpassen. Aber die das einfach wegen dem sehr guten Schauspiel, und sie ist ja, sie spielt es ja sehr straight und er spielt es sehr Bill Murray. Mhm. Und das ist das, was die Nummer so charmant macht. Was man auch nicht vergessen darf, der erste Ghostbusters ist gedreht wie ein Thriller. Der ist nicht gedreht wie eine Comedy. Also der hat nicht diese übersättigten Farben, der wirkt wirklich wie so ein Film, der halt richtig in den 80s rauskam. Es hätte auch Teenage Mutant Ninja Turtles sein können. Das ist ein Genrefilm, aber er wirkt nicht wie eine reine Comedy mit Comedy-Ästhetik. Er ist geframed teilweise wie ein Horrorfilm, er ist geframed teilweise wie ein Thriller, wenn du am Anfang diese Hitchcock-Sequenz in der Bibliothek hast, die ist Hitchcock. Und es sind nur die Dialoge und wie die Figuren drauf reagieren. Das ist das, woher der Witz kommt. Selbst der Marshmallow Man ist lustig, weil Ray so ein Kind im Kopf ist, dass in einem ernsten Moment er an einen Marshmallow denken musste. Und deswegen ist Stay Puft Marshmallow Man ein Godzilla-Monster.
Der erste Ghostbusters hat viele Momente, die lange düster sind und ohne Witz sind.
Ja.
Vielleicht die Kuriosität ist noch so mit, also die Bücher, die da rumfliegen und so, aber das ist nicht per se lustig, dass die Bücher rumfliegen. Es ist spannend, und dann entlädt es sich aber über das Theme im ersten Film, und dann hast du diese Ghostbusters-Aufbruchstimmung durch das perfekte Musikthema einfach, und das ist die Comedy in der Sekunde.
Na, und die Comedy ist halt auch die Idee, du hast weltbedrohliche Mythologie, die überraschend gut durchdacht ist, so wo ja sehr viel Lore drin ist, richtig viel Lore. Da könntest du dir ja zig Comics und Bücher und alles holen wie bei Star Wars. Aber für unsere Hauptfiguren ist das einfach ein Paycheck, weil es sind im Grunde genommen Kammerjäger. Und das ist lustig. Das ist total lustig, dass es für die einfach Kammerjäger sind. Weißt du? Und das ist ja nichts Lustigeres auf der Welt, als wir haben quasi einen Comic-Bösewicht, der kommt, um die Welt zu vernichten. Dann jagen wir ein paar Kammerjäger rein und die machen das schon. Es ist sehr lustig. Und dann kam Ghostbusters 2016.
Und das muss ich an der Stelle endlich unterbrechen, weil eigentlich wolltest du, in unserem Skript steht Anmoderation Eve. Und das ist die Anmoderation. Unser Philosophieren über Ghostbusters. Und jetzt machst du gerade die Chronik auf.
Ja.
Es tut mir leid, dass ich an der Stelle unterbrechen muss, aber erstmal herzlich willkommen zu Nerd und Kultur.
Ja, sorry.
Jede Folge hat ja, einer von uns ist der Nerd, einer von uns ist die Kultur. Und ich glaube,
ich bin heute Nerd.
Heute bist du der Nerd. Ja. Wie ihr gemerkt habt, weil Ghostbusters ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mir liegt es auch am Herzen, nicht so sehr wie dir, glaube ich, aber ich saß halt im Frozen Empire drin und hatte nach dem Intro schon das Gefühl, okay, ich sehe, wo sie hinwollen. Interessant, interessant. Und ich fürchte, es wird scheiße. Und gefrorene Scheiße, um mit Ghostbusters Frozen Empire sprechen zu bleiben. Und ihr habt das ja schon rausgehört, ganz am Anfang deiner Anmoderation, dass es uns beiden anscheinend auch so geht mit dem Endprodukt.
Ja, also das Schockierende ist, ich mochte die ersten 15 Minuten. Okay, die ersten 15 Minuten waren nicht klassisch Ghostbusters Film, aber klassisch The Real Ghostbusters, die Serie. Und das mag ich. Und auch so ein bisschen Extreme Ghostbusters, weil ich da ganz klar die alten sind jetzt nicht mehr glorifizierte Cameos wie in Afterlife, sondern die sind Charaktere, aber haben eine andere Figur. Das ist so wie Stallone in Creed. Mhm. Er ist eine Hauptfigur, aber es steigt nicht mehr in den Ring. Und bei Extreme Ghostbusters wurden die ja trotzdem manchmal aktiv, aber die meiste Zeit haben sie denen einfach geholfen.
Mhm.
Und dann kam der Rest des Films. Und ich habe mich wirklich dann so nach einer Stunde gefragt, aber wann fängt denn der Film an? Und das hatte ich noch nie bei einem Ghostbusters-Film, weil ich habe absolut nicht verstanden, was die wollten von mir. Ich meine, bei Ghostbusters 2016 habe ich verstanden, was die von mir wollten. Es war nur so ein spektakulärer Fail. Eigentlich muss man den jedem zeigen, weil das ist so scheiße und lustig. Und das, die wollen das auch so krampfhaft und das können die nicht. Das ist wirklich eine talentlose Scheiße gewesen. Und der Film weiß nicht, was er will. Und das macht es in gewisser Hinsicht schlimmer als 2016.
Ich wollte es gerade sagen.
In gewisser Hinsicht. Weil
in gewisser Hinsicht ist der schlechter als der 2016er. Weil der 2016er war zwar ein lausiges Remake, weil er war ja ein Remake. Es ist nicht im selben Universum, es war ja bewusst ein Reboot.
Er war schlimmer. Du sagst es, er war Reboot. Remake wäre ein One-Off. Die wollten ja damit ein eigenes Franchise starten. Und die Fans haben gesagt, ja, über Paul Feig, This Man Has No Dick, um Bill Murray zu zitieren. Und ja, und um Palpatine zu zitieren, I love democracy, der Film hat kein Geld gemacht und da hat man gesagt, nee, daraus wird kein Franchise. Wie komisch ist es, dass es in der Post-Credits-Szene einen Anruf gab von Zool. Anruf, habt ihr den ersten überhaupt gesehen? Wisst ihr, wer Zool ist? Und naja, aber der Film, wegen den ersten 15 Minuten mag ich ihn mehr als 2016, aber danach schenken die sich beide nicht.
Ich finde, der 2016er ist der besser gemachte Film, weil er weiß, dass er ein Film ist. Also Reboot, Remake hin oder her. Er hat die Dramaturgie eines Films. Das rechne ich dem 2016er höher an. Und der neue Frozen Empire ist ein Film, der so sehr plotlos vor sich hin plätschert. Es ist unerträglich für mich gewesen, unerträglich langweilig. Ich mag halt die Figuren. Weil ich mag sie noch aus Afterlife. Ich mag sie nicht wegen Frozen Empire. Ich mag sie, weil ich Afterlife wirklich sehr mag.
In Frozen Empire sind sie auch teilweise keine Figuren mehr. Also, nenn mir mal die Charaktereigenschaft von Lucky und Podcast. Go. Und das sind zwei unserer...
Naja, der eine einzige Charaktereigenschaft steht bei dem Podcast im Namen.
Nee, aber den hat er ja nicht mehr in der Fortsetzung.
Ja doch, er ist immer noch so Geltungsdrang.
Ja, aber er hat ja keinen Podcast mehr. Also, was ist seine Charaktereigenschaft in Frozen Empire?
Sag mal, einen Hammer kaputt hauen.
Ja, und war das nicht cool, als wir damals Geister gejagt haben? Das eine Mal in unserem Leben. Mhm. Fertig. Was ist Lucky?
Ich aber Lucky nochmal.
Lucky ist die Freundin von Finn Wolfhard.
Ach, okay. Stimmt.
Die ist in einem Franchise-Keller à la Amazing Spider-Man 2. Dieser Film, also wenn ich ihn am besten beschreiben würde, okay, und fall mir bitte ins Wort, falls ich mich irre. Ich kann zwei Filme nehmen. Einer ist auch von Sony, einer ist von Universal. Wenn du diese beiden Filme, wenn die sich paaren und da ein Kind rauskommt, dann ist es das Rage Child von Jurassic World 3 und The Amazing Spider-Man 2. Ist es wirklich. Und das kann ich auch gut erklären. Weil der Film ersetzt einen aufgepusteten Cast, also Legacy-Charaktere, und dazu ein paar Legacy-Bilder, also sowas wie, oh, Bibliotheksgeist, wisst ihr noch? Slimer, wisst ihr noch? Und neue Figuren, die eigentlich im letzten Teil etabliert wurden, hier nicht weitererzählt werden. Stattdessen bringt man neue Figuren rein. So, what? Also da gab es einen Charakter, der hat auch eine Ghostbusters-Uniform. Der hat eine Brille und sieht ein bisschen aus wie Zeichentrick-Egon. Mhm. Ich so, wie heißt du? Wer bist du? Keine Ahnung, es ist mir auch scheißegal, ich will es gar nicht wissen.
Es ist mir unbegreiflich, warum der Film nicht kapiert hat, dass man nach dem ersten Film Charaktere auch streichen muss, sondern sie gehen ja den Stranger Things Weg. Sie denken, sie müssen noch mehr Charaktere dazu schreiben, die keine Fallhöhe haben, also die auch nie rausgeschrieben werden, weil die bleiben drin.
Ja, und also es ist komisch, weil du hattest das Gefühl, es gibt ja sogar den Money Shot in Afterlife gegen Ende des Films, wo du, nachdem die originalen Ghostbusters zu sehen sind, und das ist ja mittlerweile kein Spoiler mehr, siehst du Trevor, Phoebe, Podcast und Lucky, die zusammen ins Haus gehen, okay? Und das Gefühl, das sind jetzt unsere neuen Ghostbuster-Kids. Und der perfekte Film wäre gewesen, wenn Ray, Peter und Winston die an die Hand nehmen, so ein bisschen Passing of the Torch, das wäre dieser Film gewesen. Das heißt, da könnten die sogar equal Screen Time haben. Womit ich nicht gerechnet hätte, wäre, dass 50% davon übersprungen wird. Lucky ist jetzt, arbeitet jetzt einfach in einem Franchise-Keller bei irgendjemandem, den keine Sau kennt. Die Ghostbusters bestehen unter anderem aus Paul Rudd. Was? Wieso? Und der Mama von Phoebe, okay, wurde auch null etabliert, aber da haben die einfach übersprungen. Ist so. Die wohnen jetzt in der Feuerstation. Ach so. Und wo ist Podcast? Ja, der chillt ein bisschen mit Ray. Ich muss sagen, das ist auf dem Papier noch das Interessanteste, dass du einen der jungen Ghostbusters hast, der tatsächlich mit einem alten Ghostbuster etabliert, sodass die so den Generationsunterschied haben und er was von ihm lernen kann. Aber machen sie auch nichts draus. Gar nichts. Du hast gesagt, er haut Sachen mit dem Hammer kaputt. Und das erinnert mich an dieses Amazing Spider-Man 2 Krankheitsding. Es gibt so viele Szenen, wo die wortwörtlich sogar diese Ästhetik haben, diese hässliche. Weißt, welche ich meine? Diese Madame Web-Ästhetik, diese Venom 1-Ästhetik. Das ist diese Labor-Ästhetik. Das ist dieses klinisch kalte.
Ja, ja, stimmt.
Weißt du, was ich meine?
Ja, du bist halt ein
Morbius.
Sagst, Franchise-Killer sagst du die ganze Zeit, aber es ist so. Es
Morbius.
Ist so. Du siehst, das ist eine geschlossene Location mit bestimmten Requisiten. Die Charaktere treffen sich darin. Sie sagen dir den Plot. Sie sagen dir, was sie tun müssen. Und wenn man noch ein bisschen lazy ist, findet das Finale dort auch noch statt, weil da muss man nicht das Studio verlassen.
Ja, und das ist halt das Ding, weißt du? Afterlife wurde ja vorgeworfen, Fanservice galore zu betreiben. Tut's auch. Aber Ghostbusters Afterlife ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen kann, und das haben wir beide im Podcast gesagt, gigantisches Herz. Weißt du, es ist ein Film, der sein Herz wirklich auf der Hand trägt und deswegen fühlt sich dieser Fanservice ausnahmsweise, und du und ich, wir können da sehr kritisch sein, der fühlt sich nicht scheiße an, der fühlt sich richtig organisch und liebevoll an. Das ist so, als wenn, weißt du, du und ich, wir haben ja auch schon privat schöne Erlebnisse zusammen gehabt. Wir waren das letzte Mal, als du hier warst, waren wir richtig geil Burger essen.
Zur Erklärung, wir sitzen zum ersten Mal wieder seit langem in Berlin zusammen und nehmen auf.
Genau, und wenn ich dir jetzt sagen würde, wenn wir mal wieder telefonieren, weißt du noch, wie toll das war, als wir da in dem Burgerladen waren und auch ewig gequatscht haben und es war so kalt und ich musste einen Parkplatz suchen und bla, dann zaubert es dir ein Lächeln aufs Gesicht. Wenn ich aber ChatGPT benutze und sage, kreiere nostalgische Erinnerung für Marco mit Eve und dann schicke ich dir das, dann sind halt die Cliff Notes drin, aber es hat kein Herz. Und dann ist es genau das, es ist beschissener Fanservice. Warum ist Walter Peck in diesem Film? Warum ist Walter Peck in diesem Film?
Kann mir also der Dickless,
genau.
Der von Beamte der Stadt.
Der von der Umweltbehörde im ersten Teil.
Ja, genau, Umweltbehörde
war es. Der jetzt der Bürgermeister ist.
Mhm.
Wie er das geschafft hat, weiß ich auch nicht, aber okay. Warum ist Walter Peck im Film? Weiß ich nicht. Für den Trailer. Verstehe ich nicht. Und so war das im ersten Teil nicht. Wenn da Fanservice war, war das aber so eingerollt in Liebe und Detail.
Ja, aber ich möchte den ersten Film ja jetzt nicht zu sehr, also Afterlife oder Legacy in Deutschland, nicht zu sehr in Schutz nehmen, weil das letzte Drittel war dramaturgisch so frech beim ersten Film geklaut, dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, das ist, ihr habt ein bisschen Jumping the Shark. Ein bisschen zu viel. Wenn der Film da origineller gewesen wäre, wäre das viel besserer Film. Der Afterlife lebt von zwei Sachen, finde ich. Eine grandiose erste Hälfte, die was Eigenes ist, weil Midwest und so, das ist alles so anders als New York. Es ist so eine andere Figurenkonstellation und all das. Davon lebt er. Und er lebt davon, dass man als wirklich harter Fan am Ende sich eine Träne verdrücken muss. Also da ist das Herz. Und so dieses letzte Drittel war ein kleiner Teaser darauf, finde ich, wie Frozen Empire ist.
Finde ich gar nicht. Also ich muss dir da echt widersprechen. Ich verstehe es. Es ist halt unterschiedliche Sichtweise, wie es halt auf Leute wirkt. Für mich war das Jason Reitman, der in die Fußstapfen seines Papa tritt, der am Set ein kleiner Junge war und jetzt mit kleinen Kids die Ghostbusters-Abenteuer neu erlebt. Mit wortwörtlich alten, weggelegten Bedrohungen, die aber noch nicht weg sind. Was auch schon bei Gozer, Gozer war ja nie tot. Oder also ich meine, wie tot kann Geist sein. Aber und deswegen fand ich das mega charmant. Und dass es auch so small scale war und nicht ein Big Apple Film, fand ich richtig toll. Ja. Der war eher Spielberg-esque. Und genau. Ich finde, im finalen Akt ist halt alt und jung aufeinander getroffen. Das war tatsächlich das, Mark Hamill hat man im Interview gesagt, als er The Force Awakens gelesen hat. Und ich war genauso im Kino. Ich habe das Gleiche gedacht. Ich dachte mir, wow, echt? Da gibt's diese Szene, nachdem Finn der Rücken aufgeschlitzt wird. Rady wurde ja gerade gegen Baum geworfen. Und dann will sich Kylo das Lichtschwert holen und es fängt an, im Eis zu wackeln. Mhm. Fliegt aber an ihm vorbei. Wer fängt auf? Rey. Ich so, woher kannst du das? Wie, du hast doch gar nichts. Und Mark Hamill dachte, das bin ich. Das ist mein Auftritt im Film. Ich fange das jetzt. Und bin da. Mhm. Und die Leute werden es halt auch mega abfeiern. Und das hat mir Ghostbusters Afterlife hatte den gleichen Setup aus dieser Force Awakens Szene. Und dann waren sie wirklich da. Dann waren wirklich Bill Murray.
Ja, aber das genau das. Also Mark Hamill ist halt auch kein guter Drehbuchautor, weil das wäre so Deus Ex. Das ist halt, es ist ein bisschen vorbereitet in Afterlife. Aber es ist so dieses, jetzt kommen die alten Helden und retten den Tag, ist natürlich auch dramaturgisch mega bequem.
Ja, es ist bequem, aber es ist trotzdem, weil die Kids haben halt auch noch sehr viel zu lernen. Ich hätte es doof gefunden, wenn die Kids das komplett im ersten Film alleine schaffen würden. Also die brauchen schon eine leitende Hand, damit wir sie mehr ernst nehmen im nächsten Teil. Sie haben ihre Lektionen gelernt. Das ist ja so ähnlich wie mit Creed. Creed brauchte einen Rocky Balboa, der ihm ein bisschen beibringt, so wie du boxst, das ist nicht die Liga, in der du spielen willst. Ich bring dir bei, Hühnchen zu jagen, so wie mir es Mickey beigebracht hat. Aber gleichzeitig ist es für Rocky auch ein neuer Arc. Und zwar, er war noch nie Mentor. Er hat es probiert in Rocky 5 und Rocky 5 probieren wir heute noch zu vergessen. So. Und
aber die Idee war nicht schlecht von Rocky 5.
Die Idee war gut und dieser Don King-Verschnitt war auch nicht schlecht. Aber das wäre spannend dann für alt und jung gewesen, so diese leitende Hand, weißt du, ein Peter Venkman als Mentor, ey, ich kann mir eigentlich nichts Lustigeres vorstellen, was will der dir beibringen, so, aber dann kommen wir zu Frozen Empire, und die machen gar nichts mit dem, was Afterlife aufgebaut hat, absolut nichts. Was mich am meisten ärgert ist, als ein Fan, also Riesenfan, auch von der Trickserie früher und Extreme Ghostbusters hat gezeigt, wie es geht. Die Originalfiguren kamen vor, sogar regelmäßig, aber sie hatten was zu tun, ohne immer an der Front zu sein. Die neuen Figuren haben Spaß gemacht. Slimer war natürlich dabei, weil most marketable ever. Und gleichzeitig gab es immer neue, coole Ideen mit Geistern. Richtig coole Ideen. Also was die dort alles rausgeholt haben. Wenn mich eine Sache gestört hat in Afterlife, dachte ich mir, ah, wirklich Gozer. Aber hat für mich Sinn ergeben, weil es war so ein bisschen mit Egon und bla. Und hier, das, was mich am meisten gefreut hat, als ich den Trailer gesehen habe zu Frozen Empire, ist neuer Geist. Endlich, das ist nicht Viggo, das ist nicht Gozer, das ist neuer Geist. Und jetzt sage ich, be careful what you wish for, weil das ist fucking Steppenwolf aus Joss Whedons Justice League. Das ist das Beschissenste, was ich seit langem im Kino gesehen habe. Und ich dachte mir, das ist nicht euer Ernst. Was trauriger ist, weil wir gehen gleich noch in den Spoiler-Part rein. Aber, nee. Weißt du was? So etwas regt einen auf. Weißt du, was einen auch aufregt? Wenn Leute einfach an deine Daten kommen. So. Und damit Werbung, ja. Denn wir sprechen mal wieder über NordVPN. NordVPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, denn die Ghostbusters sichern dich vor Geistern, aber wer sichert dich bitte im Internet? Wie funktioniert denn NordVPN, Marco?
NordVPN hilft dir, Geoblockaden zu umgehen und damit Services in anderen Ländern zu nutzen, die normalerweise für das Land, in dem du dich jetzt gerade befindest, gar nicht zugänglich wären. Wie zum Beispiel wirklich witzige Sachen, die ihr auf Netflix gucken könntet, statt jetzt im Kino Frozen Empire. Zum Beispiel Stand-Up-Comedians sind sehr oft aus rechtlichen Gründen gar nicht normal mit Netflix in den USA in Deutschland zu empfangen. Aber wenn ihr das von Deutschland aus mit NordVPN macht, so wie ich es ab und zu mache, könnt ihr auch amerikanische Stand-Up-Comedians mit eurem deutschen Netflix-Account in Deutschland schauen. Als Beispiel. Sam Morrill möchte ich an der Stelle nochmal empfehlen.
Krass, den habe ich dir einmal geschickt bei Insta und du redest immer noch darüber.
Ja, weil das eines der Beispiele ist. Also Sam Morrill und Shane Gillis, der diese Trump-Impersonations macht, die haben beide grandiose Stand-Up-Nummern auf Netflix in den USA.
Ja, und über unseren Link, das ist nordvpn.com/nerdundkultur. Nerd und Kultur, nicht Nerdkultur, Nerd und Kultur, kriegt ihr einen massiven Rabatt von bis zu 72% auf das 2-Jahres-Paket, je nachdem, welches Paket ihr denn wählt, Standard, Plus oder Komplett. Außerdem gibt es noch 4 Monate obendrauf über den Link. Nur über den Link oder ihr benutzt einfach unseren Gutscheincode Nerd und Kultur. Dann gibt es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Und damit Werbung Ende. So. Was man dem Film richtig anmerkt, ist, Jason Reitman hat ja sehr viele Drehbuch-Credits von diesem Skript gehabt. Aber er hat das Projekt ja teilweise ad acta gelegt, hat sich hart zurückgezogen nach dem Verlust seines Vaters.
Also nee, da macht man einen Film gerade.
Ja, nicht nur das. Der war erst das.
Er hat zurückgezogen?
Ja, ja.
Hab ich jetzt nicht so empfunden.
Nee, Jason Reitman sollte ursprünglich hier auch Regie führen. Aha. Also er sollte ursprünglich bei Teil 2 Regie führen.
Ach, tatsächlich?
Ja, ja, er war sehr involviert. Ah, okay. Und ihm ging es auch teilweise zu nah.
Ja.
Weil das mit seinem Vater natürlich passiert ist. Und es muss halt auch echt hart sein, weißt du, er beschreibt sich ja als den ältesten Ghostbusters-Fan, weil ihn sein Papa zum Set genommen hat von Ghostbusters 1 und das spürst du ja dann in Afterlife.
Mhm.
Dann haben die sich zusammengetan, eine Wiedergutmachung gehabt für Ghostbusters 2016.
Mhm.
Gleichzeitig einen wundervollen Liebesbrief an Harold Ramis.
Mhm.
Und selbst Bill Murray ist es ja gelungen, sich noch mit Harold Ramis gerade so zu versöhnen, am Sterbebett quasi von Harold Ramis. Weil nach Caddyshack haben Bill Murray und Harold Ramis fast 20 Jahre lang nicht miteinander geredet. Ja?
Aber Ghostbusters war doch nach Caddyshack. Ich muss gerade nachrechnen. Echt?
Ich glaube, meines war Caddyshack. Ich bin mir
aber Caddyshack ist auch ganz am Anfang von Bill Murrays Karriere.
Ich wusste das mal kurz googeln, aber auf jeden Fall.
Aber ich habe nicht gewusst, dass die sich zerstritten haben.
Die hatten sich so schlimm zerstritten.
Okay, krass.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir, darf man nicht vergessen, das ist einer der Gründe, warum wir keinen Ghostbusters 3 bekommen haben all die Jahre. So, Bill Murray, mit dem war es sehr schwierig zusammenzuarbeiten. Ist es ja, also sehr bekannt.
Ja, der hat auch ein Skript nach dem anderen abgelehnt.
Genau, und er und Harold Ramis haben sich so verkracht bei dem Dreh, dass die nicht miteinander geredet haben. Und als Harold Ramis schon so erkrankt war, dass der nicht mehr sprechen konnte, ist Bill Murray bei ihm vorbeigekommen und war quasi an seinem Sterbebett stundenlang. Und die haben irgendwie kommuniziert. Und das spürst du halt auch in Bill Murrays Performance, wenn er sich den Geist anschaut von Egon Spengler.
Mhm.
Und deswegen war ja alles sehr bittersweet. Es war auf der einen Seite süß, weil Ivan Reitman jeden Tag mit ans Set gekommen ist, diesmal bei Afterlife. Und auch sich manchmal hinter die Kamera gesetzt hat. Es war so, ich gehe mit meinem Papa zur Arbeit wieder, aber diesmal bin ja ich derjenige, der arbeitet. Und zwischen Ghostbusters Afterlife und Frozen Empire ist Ivan Reitman von uns gegangen.
Ja.
Und das hat Jason Reitman schwerst getroffen. Und er hatte Entwürfe. Er kriegt immer noch sehr viel Drehbuch-Credits. Aber du merkst, dass er sich da auch sehr, da wieder zurück, er ist jetzt natürlich bei allen Pressetouren dabei und ihm ist das Franchise wichtig. Aber das ist kein Jason Reitman-Film mehr.
Ja,
das merkst du.
Das ist der wesentliche Punkt von Frozen Empire. Du merkst es einfach. Also Jill Cannon ist der neue Regisseur. Der hat aber auch das Drehbuch von Afterlife mitgeschrieben.
Genau.
Das ist der Co-Autor von Jason Reitman. Das heißt, eigentlich ist diese Staffelübergabe, die Staffelstabübergabe ist schon da. Die ist auch spürbar. Man merkt, dass das schon so. Weißt du, der Film hat ja trotzdem die Charaktere und er hat ganz große Probleme damit, Charaktere konsequent zu streichen. Er will alles, was auch nur irgendwie eine Sprechrolle in Afterlife hatte, noch mit rübernehmen in Frozen Empire. Da merkst du, dass der Regisseur, / Drehbuchautor Jill Cannon, Probleme hatte mit dem großen Motto eines guten Regisseurs, kill your darlings.
Ja.
Gib diesen Charakter, weißt du, denk an Indiana Jones. Das ist Indiana Jones Tempel des Todes war das größte Kill Your Darlings Ding, das man hätte machen können nach dem grandiosen ersten Teil.
Yeah.
Einfach alles streichen und sogar noch davor spielen. Nicht mal die Nazis sind noch drin, weil Kill Your Darlings, es können nicht immer die Nazis die Feinde sein in allen Indiana Jones Filmen. Yeah. Natürlich in manchen anderen Indiana Jones Filmen hat man es dann unnötigerweise trotzdem nochmal und nochmal und nochmal, statt sich was Neues endlich auszudenken, weil dafür stand ja auch Indiana Jones.
Ja, aber gleichzeitig, ich sag's mal so, Mein Problem ist es gar nicht, dass der Cast zu groß ist. Also abgesehen von den ganz Neuen. Okay, also es hätten einfach nur die Neuen und die Alten drin sein sollen. Aber es gibt noch neue.
Ich hätte sofort Lucky im Podcast gestrichen.
Ich nicht. Ich hätte
sofort, und ich mag Podcast besonders gerne.
Ich hätte die richtig zu einem Team werden lassen.
Also nicht unseren Podcast. Ja,
nee, dass wir die mal so richtig zu viert sehen. Das ist oder so, weil es wurde ja aufgebaut.
Oder du machst so eine Hauptfigur. Okay,
Das hätte ich gemacht. Aber ich hätte mir diesen neuen Typen gespart. Mit der Brille. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der heißt. Ich will es auch gar nicht erst nachgucken, weil der mir so hart am Arsch vorbeigeht. Ich hätte es gibt neue Figuren in diesem Film. Neue. Nicht neu aus Afterlife, sondern unique Ghostbusters Frozen Empire Figuren. Die kein Mensch braucht. Kein Mensch, ja. Ich vergesse seinen Namen jedes Mal. Wie heißt der? Ninjali?
Gott, bitte lass mich jetzt nicht den Namen aussprechen.
Ich kann ihn googeln.
Hier, der gute Mann aus
Eternals.
Mein absoluter Lieblingsfilm. Er hat doch diesen einen Film gemacht über das Krankensystem in den USA, eine Comedy. Irgendwas mit hier, Big Sick oder?
Kumail Nanjiani. Kumail Nanjiani. Ich sag's so, wie es ist. Kumail Nanjiani ist ein Film, der perfekt in Ghost ist ein Charakter, der perfekt in Ghostbusters 2016 reinpasst.
Das stimmt.
Und das ist ein Problem dieses Films. Sind wir schon im Spoiler-Part?
Nee, sind wir nicht.
Okay. Ich war fucking schockiert. Und nach diesem Film, ohne Witz, einstweilige Verfügung gegen den Mann. Ich will den nicht mehr sehen. Ich will den nicht mehr in meinen Franchises sehen. Weil der ist nicht lustig.
Ich finde den schon nett. Das Problem ist, das, was du gerade sagst, er würde in den 2016er-Film besser reinpassen, weil der 2016er-Film nimmt sich ja zu keiner Sekunde ernst, also auch nicht die Figuren ernst. Ich erinnere immer wieder daran, an diesen blöden Gag mit Chris Hemsworth, dass ihm zu laut ist und er sich die Ohren zuhält, weil er ist ja dumm.
Ja, oder wenn er fragt, can I bring Marquette to work? Und die, I'm allergic. Oh no, it's my dog. Und dann, your dog's a cat? No, he's called my cat. Michael Cat. Und ich...
Ich kann mich nicht mal mehr an diesen
Gag. Ja, ich musste diesen Scheißfilm jetzt nochmal gucken. Und da ging's los, dass Chris Hemsworth einfach nur noch beschissen albern spielt.
Es ist halt, das kommt auch manchmal raus, wenn du zu viel improvisierst. Also wenn du wirklich die Leuten gar keine Gags mehr aufschreibst.
Profi, weißt du, was seine Regieanweisung war?
Was? Be funny?
Ja, be funny, hat er einfach reingeschrien.
Ja.
Und
so genauso funktioniert, sei lustig, los.
Ja, los, lustig.
Das ist nicht Franz Beckenbauer, geh raus und spiel's Fußball.
Und das hast du halt nicht vergessen, Kristen Wiig ist mega talentiert, mega. Melissa McCarthy kann ordentlich was in dramatischen Rollen und Kate McKinnon und Leslie Jones sind auch hier und da bei SNL stark.
Finde ich auch, ja.
Aber, nicht immer, aber manchmal sind die richtig stark.
Ich finde Kate McKinnon generell ziemlich stark.
Aber Improvisation ist eine krasse Kunst. Und das ist nicht deren Wheelhouse. So gar nicht, okay? Das ist trotzdem sehr...
Bei Kristen Wiig finde ich schon, aber du brauchst ja trotzdem ein gutes Skript drumherum auch, dass ihnen das auch die Möglichkeit gibt. Nimm Thor 3 Ragnarok, ist ja auch ein Impro-Film.
Ja.
Aber der hat viel mehr Outlines wahrscheinlich gehabt, die zueinander besser gepasst haben. Und sie haben extra Impro-Camps gemacht. Taika Waititi hat diese Schauspieler genommen, hat mit ihnen Impro-Übungen gemacht, lange bevor sie den Film gedreht haben.
Ja, aber der Unterschied ist, guck mal, Ghostbusters 2016 fühlt sich so an, wie wir müssen jetzt eine Szene füllen, mach mal was.
Ja, genau.
Und das ist bei Ghostbusters, das ist die beste Art und Weise, Impro mit reinzubringen in einen Film, der trotzdem eine Struktur hat, ist einen Mix zu haben aus Skript.
Davon rede ich.
Und Dings, zum Beispiel.
Davon rede ich, wenn ich von Outlines rede.
Zum
so machst du das.
Zum Beispiel ist es ja bei Scrubs auch so. Der Neil Flynn, der den Janitor spielt, fast sein kompletter Dialog ist improvisiert.
Ja, also gegen Ende. Also in der zweiten Hälfte der Serie, am Anfang noch nicht ganz, aber da haben sie irgendwann gemerkt, okay, sie müssen sich nichts für den Hausmeister ausdenken. Sie schreiben einfach nur rein. Neil Flynn sagt jetzt was Komisches.
Was Hausmeister-mäßig
ist. Ja, genau. Und das war's. Und dann kommt er hat sich das aber auch nicht, er hat das ja nicht improvisiert. Er hat das zu Hause selber geschrieben.
Ja, klar.
Und hat das dann mit ans Set gebracht. Und das ist die Impro, die er gemacht hat. Aber so funktioniert halt auch manchmal gute Impro. Viele gute Impro-Momente in der Filmgeschichte wurden nicht on the fly improvisiert. Das hat sich der Schauspieler im Hotelzimmer ausgedacht und es dann mit ans Set gebracht.
Ja, es ist ja so ähnlich wie, guck mal, wenn du dir die originalen Ghostbusters anschaust, ja, Egon ist der Straight Man, okay? Wenn der mal Witz hat, dann ist das eher schockierend und es ist nie der Humor der unterschiedlichen Ghostbusters ist so toll, weil das ist ein unterschiedlicher Humor. Mhm. Also die sind halt andere Figuren. Das heißt, wenn Winston sagt, if there is a steady paycheck, I'm ready to believe in whatever you're telling me. Perfekte Motivation, dass er Ghostbuster wird. Ray ist der Unschuldige. Mhm. Weißt du, der ist wie ein Kind. Mhm. Und Venkman nimmt nichts davon ernst, ist ein kleiner Creeper, ist aber lange befreundet genug mit den beiden tatsächlichen guten Wissenschaftlern, dass er das gut vermarkten kann und da einen schnellen Dollar sieht. Okay, und so funktioniert der Humor. Du weißt, die Sprüche, die kommen von Bill Murray. Du weißt, das Science-Babble kommt von Egon. Du weißt, das Unschuldige kommt von Ray. Und du weißt, das Everyday-Guy kommt von Winston. In 2016 wollten alle Venkman sein. Alle. Mhm. Alle sind laut, obwohl Venkman nie laut war, weil Bill Murray ist sehr sarkastisch und subtil. Da war er nicht subtil, das war einfach anschreien. Ich glaube, Leslie Jones glaubt, Humor ist lustiger, wenn er lauter ist. Und deswegen schreit sie die einfach nur die ganze Zeit und Holzman, was auch immer sie da gemacht hat, die kann ja nicht in einer Szene irgendwie ruhig stehen, ohne nicht an irgendwas zu lecken oder einen Ratschlag zu drehen. Ich so, was zur Hölle ist das für eine Scheiße? Das sind wie Kinder, die um meine Aufmerksamkeit am Spielplatz irgendwie buhlen. Guck mal, guck mal, guck mal, ich rutsch gleich. Ich so, ich sehe es, mach's einfach und halt die Fresse. So.
Oh Gott, dieser Vergleich ist echt gut.
Ja. Ja, und die probieren sich halt auch gegenseitig zu toppen. Also die harmonieren ja nicht mit, die hatten ja scheiß Chemie. Die vier hatten ja gar keine, die haben scheiß Chemie, weil du hast das Gefühl, die wollen sich jetzt toppen, wer lustiger und slapstickiger sein kann. Weißt du, es gibt da diese Szene.
Sie hatten in dem Film keine gute Chemie, weil ich bin, sag ich, ich mag den Brautalarm.
Der ist toll. Bridesmaids. Der ist gut.
Und Bridesmaids, auch Kristen Wiig und Melissa McCarthy, die zwei zusammen haben eine fantastische
Aber
Chemie.
Aber in dem Film hatte niemand eine Chemie.
Weil sie alle, wie du gesagt hast, Venkman sein wollten.
Ja, und weil sie alle auch
Bridesmaids sind sie ja komplett unterschiedliche Figuren.
Ja, es gibt diese tolle Szene, es ist eine der besten Gags in Ghostbusters 1, weil der auch so subtil ist, dass der so an einem vorbeifliegt und das macht so lustig. Und zwar, nachdem die Ghostbusters wirklich so zum ersten richtigen Einsatz fahren, ja, sind die im Fahrstuhl.
So, ja, das ist eine der besten. Du hast
und dann sagt Ray, kurz so ein bisschen bedöppelt und sagt, mir ist gerade aufgefallen, dass wir dieses Equipment nie richtig getestet haben. Und dann, ja, was kann schon schief gehen, außer dass du einen nuklearen Sprengstoff im Grunde genommen auf deinem Rücken hast. Oh, well, switch me on. Weißt du? Und dann drücken die darauf, du hast dieses und Venkman und Egon, obwohl das so ein enger Fahrstuhl ist, weichen ein bisschen nach links aus, als wenn es jetzt noch irgendwie helfen würde. Aber die wissen, oh Gott, was machen wir da eigentlich für eine Scheiße? Und das ist lustig, okay?
Ja.
Genauso wie die schießen ja dann, weil sie denken, Slimer ist da, aber dann ist das nur die Putzfrau. Und sie, what the hell? Und dann sagt Venkman einfach, sorry, we thought you were someone else. Das ist lustig, ja? Weil auf andere Leute ist es okay, mit Protonenpacks zu schießen. Und in Ghostbusters 2016 gibt's auch die Szene mit dem Equipment, wir wissen nicht, wie sicher das ist. Und wie wird das gemacht? Melissa McCarthy macht den Protonen-Pack-Dingsbums an den Strahl, fliegt 50.000 Mal durch die Luft, haut rauf wie ein Flummi und die Mädels kommentieren das noch mit unlustigen Gags und du, oh Gott, ist das scheiße.
Ja, es ist halt, aber wenn es meinen Humor treffen würde, wäre das der sehr viel bessere Film als der neue. Also mir jetzt mal die Brücke zu Frozen Empire zu schlagen, weil du bist ja begeistert von den ersten 15 Minuten. Ich wusste direkt nach dem Anfang, oh mein Gott, das ist nicht mein Film. Obwohl der so gewisse Ansätze drin hat. Es fängt ja an mit so einem kleinen, also das, was Ghostbusters ja auch gut gemacht hat früher, also dieser Horrorfilm-Ansatz, von dem du vorhin geredet hast, ne, dieser Thriller-Ansatz. Aber es gibt kein Comic Relief dazu. Es ist einfach eine Horrorszene, gibt's am Anfang, die auch ziemlich brutal ist. Also mit, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber mit Menschen, die in Stücke zerfallen?
Nee, siehst du im Trailer. Also siehst du in einem der Trailer auch. Deswegen ist kein Spoiler. Also
ja, aber es ist schon eine abgeschnittene Hand, also eine abgetrennte Hand.
Ja, also man,
einen Kreis dreht, wo du denkst, okay, mit welchem Kind soll ich jetzt diesen Film gucken?
Ja, aber Fairness halber, ich muss sagen, da muss ich dir widersprechen. In den ersten zwei Ghostbusters-Filmen war dieser, darüber reden wir häufig bei Indie und auch bei Bond, es gibt ja diesen Prolog, den der Film nicht zwingend braucht, aber es ist wie ein Mini-Kurzfilm und es war immer bei Ghostbusters eine kleine Spooky-Story. Das mit der Bibliothekarin, das ist nicht ein Witz. Also es ist witzlos, das ist kein Comic-Relief.
Ja, aber du brauchst einen Relief dazu. Du brauchst doch einen Relief. Das ist doch das Problem. Du hast diese Einführung. Wo ist der Relief dieser Szene?
Aber den gibt es auch nicht in Ghostbusters 1.
Und doch, in Ghostbusters 1 durch die Musik. Das habe ich ja schon gesagt. Der Titel wird eingeblendet. Oh, es geht um Geister. Und dann kommt diese Musik. Und die Musik ist irgendwie lustig. Und dann bist du voll in dem Film drin.
Nee, aber die Musik kommt erst, nachdem sie schreit. Und genauso
ist es. Ja, aber dieser Übergang ist geil.
Aber genauso
ist es. Geil, dieser Übergang ist.
Aber das ist hier diesmal das Gleiche.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe die ganze Zeit im Film das Gefühl gehabt, bis kurz vor Schluss hatte ich das Gefühl, sie haben die Rechte gar nicht an dem Song. Weil das einzige Mal, dass du ihn ganz kurz hörst, ist halt irgendwo im Fernsehen, womit sie, wie hast du schon gesagt, das Musikvideo
Kanon gemacht haben. Also Ray Parker Juniors Musikvideo ist Kanon in der Ghostbusters-Welt. Genauso sind 90s Werbungen zu Cornflakes jetzt Kanon in der Ghostbusters-Welt. Und ich denke mir, wie beschissen ist das denn? Ich meine, ich fand das ja damals schon, das ist eine der Sachen, die ich an Ghostbusters 2 hasse.
Ja.
Es ist die Idee, dass das Logo vom Ghostbusters, von der Feuerzentrale, wirklich der Geist ist, der die 2 hochhält im Film. So als wenn sie wüssten, es ist ein Sequel. Weißt du?
Ja.
Und das finde ich richtig scheiße. Aber der Film treibt es ja auf die Spitze.
Ja, also aber um jetzt darauf zurückzukommen, jetzt hast du diesen Übergang, du hast diese Horrorsequenz, die keinen Comic Relief hat, und du gehst über in eine Geisterverfolgungsjagd im modernen New York. Und bei der Szene ist mir halt aufgefallen, erstens, wie lang sie ist, wie viel Dialog in dieser Szene ist, wie viel Exposition-Dumping da drin ist. Sie erklären dir, was im ersten Film passiert, also im Film davor passiert ist. Sie erklären dir alles. Sie erklären dir den ganzen Plot in den ersten 15 Minuten dieses Films von dem anderen Film. Und ich wirklich denke so, okay, erstens ist es eine Fortsetzung, ihr könnt auch davon ausgehen, dass Leute es gesehen haben, aber zweitens, es wird so in unnatürliche Dialoge eingefügt, in denen Leute dauernd einen Raum betreten oder in dem Auto zusammensitzen und sich diese Handlung gegenseitig erklären und auch noch die Konflikte andeuten. Aber so richtig plump.
Ja, ja.
Und die Konflikte, und jetzt kommt's. Jetzt kommt mein Punkt, warum dieser Film so dahin plätschert. Diese Konflikte haben die Fallhöhe einer Full House-Episode.
Ja, das ist so.
Das ist Sitcom.
Ja.
Das ist, okay. Die Grundidee von allem ist, das ist jetzt eine Familie und das ist eine Geisterjägerfamilie. Ich finde das gar nicht so schlimm, wie du gesagt hast, dass, oh, ist jetzt schlimm, dass die Mutter und Gary, wie ja Paul Rudd in diesem Film heißt.
Stimmt, der hat ja einen Namen.
Die hat ja einen Namen sogar. Dass die jetzt da mit Geisterjäger sind, ist halt irgendwie komisch, aber okay, ich mag den Ansatz. Weißt du, die Familie, die Geisterjäger.
Die haben auch eine gute Dynamik.
Ja, die haben ja an für sich eine gute, die hatten ja schon Afterlife eine gute Dynamik. Der Cast ist ja immer noch da, das ist ja toll. Aber was sind die großen Probleme dieser Charaktere? Was ist die dramaturgische Fallhöhe? Wo ist dann die Charakterentwicklung? Die Fallhöhe von den einzelnen Figuren ist ja so unglaublich schwach. Bei Phoebe ist es, sie hat Angst, nicht als Geisterjäger arbeiten zu dürfen, weil sie zu jung ist, weil sie minderjährig ist in diesem Film. Na, das ist ihr großes Problem. Sie ist 15, sie darf noch keine Geister jagen. Das ist ihr großes Problem. Ja, das gilt es zu lösen. Bei hier Dings aus Stranger Things, wie heißt er nochmal?
Finn Wolfhard, der darf noch nicht Auto fahren.
Der darf nicht Auto fahren. Ja. Was er aber am ersten gemacht hat.
Ja.
Der hat ja Auto, ist ja Auto gefahren.
Aber ohne, dass seine Mama dabei war.
Ja.
Aber das war so das Ding. Ich fand eigentlich die Idee, Carrie Coon, die ja eine phänomenale Schauspielerin ist, also The Leftovers empfehle ich allen da draußen, da ist sie Oscar-würdig. Und ich fand sie überraschend super in Afterlife, weil die hat dieses Sarkastische auch drauf und das Trockenhumorige, was ich einfach von ihr aus anderen Rollen nicht kenne. Das war so die eine, wo ich dachte, wow, kann die mit Paul Rudd, geht das über? Und es ging so gut, ja. Und ich mochte dieses Sarkastische, wenn die am Steuer sind. Ich muss auch sagen, das ist das einzige Mal, dass mir die positive Kameraarbeit aufgefallen ist im ganzen Film, weil danach ist die scheiße. Aber ich mochte tatsächlich diese Swiping-Shots durch New York, dass die sagen, der Film ist ein bisschen größer, aber das ist auch tatsächlich ästhetisch machen. Wenn wir raus aus dem Auto gehen, nach oben dem Geist folgen, wieder runter. Das hat sowas von, wir schwingen mit Spidey durch den Big Apple. Fand ich super. Okay, fand ich wirklich super.
Okay.
Aber danach fällt einfach alles ab, was der Film angedeutet hat. Ich fand sogar nett, dass die dann zu viert bei Waterpack stehen, obwohl ich ihn dafür nicht gebraucht hätte, aber die Familie zu viert, wenn die dort stehen, funktioniert. Jetzt dachte ich mir, okay, und es wird so sein, dass jetzt Podcast und Lucky mitmachen oder so. Nee, weil in unserer Abwesenheit, weil wir hatten die jetzt 3 Jahre nicht, hat sich ein Ghostbuster-Franchise im Franchise entwickelt. Und zwar komplett mit einer Research Station, wo alles, abgesehen davon, es gibt auch gar keinen Sinn, das siehst du im Trailer, die Stay Puft Marshmallow Gremlins kleinen Dinger sind zurück, nur wegen Merchandise, weil die sind ja eine Manifestation von Gozer. Es hat nicht mal Sinn gemacht, ehrlich gesagt, dass die in Afterlife aufgetaucht sind. Das war das eine, was in Afterlife keinen Sinn gemacht hat. Das war
halt totaler Fanservice.
Genau. Aber wenn Gozer besiegt ist, verbrennen die ja bei lebendigem Leibe, weil sie sind eine eigentlich nur eine Extension von Gozer. Aber die sind jetzt hier und anscheinend vermehren die sich wie Karnickel, wie auch immer, und sind halt da, um da zu sein. Ich finde, mit denen, und das ist schlimm, dass ich das sage, aber die Szenen mit den beiden und Slimers Auftritt im Trailer, die zwei besten Szenen im Film, abseits von dieser Verfolgungsjagd, die zumindest hübsch gefilmt ist.
Welche Szene mit den beiden?
Nicht mit den beiden, mit diesen kleinen Viechern.
Ah, mit den Viechern. Also, das ist die eine Szene, in der übrigens Phoebe und, wie heißt der nochmal, Podcast, überhaupt einen gemeinsamen Moment haben.
Ja.
Weil in Afterlife ist das ja eine richtige Freundschaft, die sich da aufbaut. Und die wird hier für den kompletten Film vergessen, bis auf eine Szene, in der sie nochmal kurz Hallo sagen und das war's.
Und Phoebe ist auch nicht mehr die gleiche Figur, muss ich dazu sagen. Was mich auch gestört, weil Phoebe fand ich richtig toll. Ja. Fanden wir beide toll.
Die also, wer ist die?
McKenna Grace. Die ist ein süßes, nerdy Kind gewesen, das auch ein seltsames Verhältnis zu Humor hat. Also sie will manchmal witzig sein und reißt dann Gags, die nicht wirklich lustig sind oder zu nerdig sind. Aber ihr Delivery ist bewusst so schlecht, dass es lustig ist.
Also so trocken wie Tochter, Enkelin von Egon.
Genau.
Hast sie einfach geglaubt.
Genau. Und was war, what do you call a dead polar bear? Doesn't matter. It's dead oder so, keine Ahnung.
Nee. Ja, auf jeden Fall immer schlechte Physik-Jokes.
Ja, genau. Und das war spannend und die war halt auch ein bisschen nerdig und die war in erster Linie auch wissenschaftlich mega interessiert. Das machen die nichts daraus. Stattdessen geben sie ihr ein Pairing mit einem Charakter, den der Film nicht braucht. Okay. Spoiler.
Ja, nehmen wir das als Anlass, in den Spoiler-Part zu gehen. Ja. Aber, liebe Leute da draußen, auch wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, es ist immer noch ein sehr kinderfreundlicher Ghostbusters-Film, trotz der Brutalität. Mhm. Ich kann euch eigentlich nicht spoilern. Also wir könnten euch jetzt die komplette Handlung verraten, das wird euch den Film nicht vermiesen.
Nee.
Ihr könnt da gerne weiter zuhören, finde ich, aber das müsst ihr für euch selbst wissen. Weil, wen lernt sie kennen?
Ein Geist, einen weiblichen Geist und die scheint so eine verlorene. Das fand ich halt auch so komisch, weil es gibt eine Szene, wo sie sich in der Nähe des Central Parks setzt. Mhm. Und Schach spielt abends. Und ich dachte, ach, sie spielt immer noch Schach mit ihrem Großvater. Mhm. Dachte ich. Und ja, wir müssen auch Egon gar nicht mehr sehen. Mhm. Weißt du, weil es war was auch ganz schön war im ersten Teil. Ich so, das ist ein netter Einfall. Ich so, oh, das ist gar nicht Egon. Das ist, wer zur Hölle bist du? Das ist ein Geist und so eine Emo-Lady. Und diese Emo-Lady kommt ihr näher und du hast das Gefühl, da ist irgendwie, die verlieben sich. Hast du so dieses Gefühl?
Ey, das ist definitiv eine, also wirklich, es kann sein, dass ich mich jetzt komplett irre, aber mir ist das Gaydar komplett ausgeschlagen. Das war eine lesbisch-platonische Beziehung in meiner Interpretation. Es muss nicht so sein, es kann auch einfach eine intensive Freundschaft gewesen sein. Ich fand es aber relativ signifikant, wie der Film drumherum getanzt ist. So nach dem Motto, wenn man es jetzt nicht ausspricht, kann es in manchen Ländern noch gezeigt werden. Aber das ist nur eine Vermutung, die ich eventuell auch nur reininterpretiere. Ich finde, auch hier hatte der Film durchaus Potenzial, weil McKenna Grace das so herzlich spielt. Es wirkte aber alles insgesamt unglaublich aufgesetzt. Und ich saß im Kino und habe zu meinem Nebenmann gemeint, die haben das aus DuckTales geklaut. Die neue DuckTales-Serie, ich weiß, du hast sie noch nicht gesehen, aber die neue DuckTales-Serie hat eine komplette Plotline mit, wie du gesagt hast, Emo-Lady, die sich ein bisschen ältere Emo-Lady, die sich mit dem jüngeren Mädchen anfreundet und da aber eigentlich einen Hintergedanken hat, weil sie für jemanden arbeiten muss. Und beide haben auch diese Szene, dass sie da stehen und ein düsterer Schatten ist es bei DuckTales und hier ist es das Eis, das sich über den Boden bewegt und sie sprechen quasi mit dem Geist, der sie dazu verführt, das kleine Kind zu verarschen. Das ist das Gleiche. Die haben DuckTales geschaut und haben bei DuckTales abgeschrieben.
Ja, und also das Problem ist, sie ist halt auch, dieser Charakter ist ein Plot-Device. Also ich wusste nicht, dass bei Ghostbusters das Lore ist, dass es da verlorene Seelen gibt, die noch was Gutes tun müssen, um in den Himmel zu gehen. Und wenn, dann war das ja eventuell Egon Spengler, aber dann war da das Lore so, dass er nicht sprechen kann als Geist, was ja auch ein bisschen Uncanny Valley gewesen wäre.
So war es aber auch die ganze Zeit in Ghostbusters, oder? Haben die Geister, also die normalen Menschengeister, haben die gesprochen?
Die haben nie gesprochen. Höchstens Geräusche von sich gegeben, wie ein Slimer. Aber
da war das so random?
Und sie spricht? Also
es war auch nichts Besonderes, dass sie spricht.
Es hat mich komplett rausgeholt aus der Dings. Es sah halt aus wie sowas aus dem Disney Channel. Es hat mich so wirklich erinnert an so eine Billo-Serie Highschool-Drama ein bisschen. Und es war auch überraschend melodramatisch geschrieben, ohne dass du die Figuren kennst, die Konstellation wirklich glaubst, die Chemie war auch nicht wirklich da. Ich fand das kacke. Also und erst recht hat so meine Zeit verschwendet, weil es eh irgendwo hinging.
Der Film ist halt so überladen mit Figuren, die alle ihre eigenen Plotlines haben, die aber all diese Plotlines sind ja unglaublich, also mit dramaturgisch mit ganz wenig Fallhöhe. Die Plotline zum Beispiel von Paul Rudd ist, er ist ja quasi der Stiefvater, aber keiner hat es ausgesprochen, dass der Stiefvater ist. Das ist es. I shit you not. Das ist alles, was seine Figur ausmacht in diesem Film.
Und erneut, es wäre ganz schön, wenn es eine Szene gäbe, wo er einfach richtig mal Papa sein darf, weißt du? Aber das machen die ja nicht.
Ja, genau.
Das machen die ja nicht. Und ähnlich ist es.
Sie geben keinen Relief dafür. Den passenden Moment. Es wird versehentlich dann mal Dad gesagt und dann ist damit der Konflikt gelöst.
Und dann freut er sich halt, yeah.
Ja, das hat mich Dad genannt. Und das war's aber. Aber er hat nichts gemacht, um sich diesen Moment wirklich zu verdienen. Also es gibt gar nicht so diese wirklichen Momente auch nur zwischen den beiden. Weil sie streiten einmal, glaube ich, das war's. Du hast genau das, was du jetzt mich sagst, so dieses, das fühlt sich an wie eine Behauptung, diese Beziehung auch, diese platonische Beziehung, die sie diesen Geist führt, fühlt sich an wie eine Behauptung, weil dem Ganzen ja keine Zeit eingeräumt wird, weil du so viele Nebenplot hast.
Na, das Problem ist, Ghostbusters war nie ein Plot-Heavy-Film. Okay, und nie ein Plot-Heavy-Franchise. Ja. Weil was wichtig ist, zu wissen. Also der erste Ghostbusters, der lebt weder von krasser Charakterentwicklung, noch von krassem Plot. Er hat eine riesen Mythologie, die er aufmacht und ein paar Figuren, die eine Hammer-Dynamik miteinander haben. Davon lebt er. Und das schmeißt er in diesen tollen Topf aus Genre-Mix. Fertig. Und das ist alles, was man braucht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute hier, ähnlich wie in 2016, nicht verstanden haben, warum Leute Ghostbusters mögen. Und zwar, sie denken, Ghostbusters ist ein bisschen Avengers. Was ich damit meine ist, Avengers Infinity War ist ja ein Film, wo kaum Charakter irgendwie eine Charakterentwicklung hat. Das ist ja das, was du auch in deinem Video damals beschrieben hast. Das heißt, gib denen irgendwas zu tun, irgendwas, juckt dich nicht mal. Ja, aber zum Schluss hast du einen Money Shot, weil eigentlich sind das Superhelden und die kommen dann mit einer Action-Szene zusammen, wo sie alle zusammen schießen und Bumm machen. Das ist aber nicht Ghostbusters. Das ist überhaupt nicht Ghostbusters. Und so fühlt sich das an zum Schluss, weißt du? Du hast dann all diese Figuren neu, alt, neu interpretiert wie Janine Melnitz als Ghostbuster und let's go. Und dann hast du halt den Avengers Money Shot, hat noch gefehlt, und ich. Aber das ist doch nicht Ghostbusters. Also überhaupt nicht. Ich fand zum Beispiel die Szene süß, wenn Ray in seinem okkulten Laden sitzt, abends. Und dann, das war auch der schönste Moment des Films, also schön einfach nur, weil dieser ruhige Moment, wo auch diese New York-Atmosphäre, das hat mich an sowas wie Raimi Spidey erinnert, erneut. Davor ja mit dem Geschwinge. Aber hier, wenn Phoebe allein in ihrem Zimmer kurz hockt und parallel Ray aus dem Fenster guckt von seinem okkulten Shop, weil er gerade den Ecto One hört. Und er guckt so ein bisschen wehmütig hinterher. Da bin ich früher auch drin gefahren. Das war die schönste Szene des Films. Und sonst hatte der nicht viel. Was ich sagen kann, einfach nur, weil ich ein Sucker dafür bin, Slimer war sehr cool animiert und auch teilweise praktisch sah er schon aus.
Ja, das war praktisch.
Die Slimer-Szene war überraschend wundervoll. Die fand ich richtig geil, aber sie ist 20 Sekunden länger als im Trailer.
Hat mich aber auch daran erinnert, dass wir dem Darsteller da zu wenig geben. Ich kann mir immer noch seinen Namen nicht merken. Wolfhard.
Finn Wolfhard hat man immer noch nicht viel gegeben. Ja. Also, das Schlimme ist, er hat mehr Screentime gefühlt als im letzten Teil, aber noch weniger zu tun als im letzten Teil.
Das ist eine Verschwendung. Guck mal, der Film wäre so viel besser, wenn du dich auf diese Familie konzentrieren würdest. Und jetzt bei aller Liebe, auch zu deiner Lieblingsszene mit Ray, bei aller Liebe, ich finde, wir hätten die alten Ghostbusters so gut es geht rausnehmen.
Ja, voll, aus diesem Film. Voll.
Wirklich volle Konzentration auf die neuen. Ich bin auch ein Nostalgiker, aber man kann es wirklich übertreiben.
Ja, und hier war es ja
von der goldenen Jahre.
Na, hier war es ja nicht mal, also, hier war es ja nicht mal Nostalgie. Es war künstlich. Es war total, Nostalgie war im ersten Teil und die war wundervoll. Hier hat nichts gezogen, also gar nichts. Ich muss sagen, es war auch das erste Mal, dass am Ende eines Ghostbusters-Film Ray Parker Jr. Song kommt und das hat mich nicht gekriegt und das kriegt mich sehr leicht. Das fand ich richtig scheiße, kann ich anders sagen. Und weißt du, die Trickserie von Ghostbusters hatte einen ähnlichen Plot. Und zwar, dass die Containment Unit irgendwann aufbricht. Weil wo gehen denn die ganzen Geister hin? Ist die eventuell mal voll? Ist ja sowieso lustig, weil man so drüber nachdenkt. Und mega Folge. Highlight Folge. Deswegen, die haben ja gesagt, dass die sich ein bisschen an der Serie orientiert haben. Ja, aber wie kann es sein, dass die besser war? Und kommen wir bitte zu dem Typen aus Eternals.
Ja, Firemaster. Also Firemaster, alles was du gesagt hast, auch mit dem Ende, dass es sehr wie Infinity War aufgezogen ist, ist sehr evident am Ende, weil der Firemaster hat ihren eigenen Plot. So, und ausgerechnet auch die Figur ist die albernste in diesem einem figurenüberladenen Film, haben sie es geschafft, eine neue Figur so reinzuschreiben, die noch alberner ist als alle anderen und dadurch dich daran erinnert, dass du gerade einen Film schaust. Du hast nicht das Gefühl, du schaust gerade einer echten Person zu, während ja diese Familie aus echten Personen zu bestehen scheint.
Ja, und ich dachte mir auch, kann der Typ mal was anderes spielen außer sich selbst? Er ist die gleiche Rolle wie in Eternals.
Ja, das stimmt schon. Aber jetzt steht er da am Ende. Und macht genau das, was du gesagt hast, nämlich es ist nur ein Typ mehr, der da reinschießt. Nur ein Gun mehr. Weil all das, was um ihn herum aufgebaut wird, ist nur dafür da, dass er auch einen Strahl noch reinschießt.
Aber ein Feuerstrahl, weil das war das Ding, das war mir zu blöde, dass es eine alte Blutlinie gibt von Leuten, die diesen Bad Guy Eissteppenwolf zurückschlagen können mit Feuer. Und ich so, oh mein Gott, das ist die PG-13-Version von Scorpion und Sub-Zero aus Mortal Kombat. Und es sah so und es sah genauso aus wie der Endfight in Mortal Kombat 2021, als er da wirklich komplett in so einem Outfit, das auch so ein bisschen Scorpion-mäßig ausschaut, Feuer aus seinen Händen schießt in Richtung Eis. Und ich, jetzt sind wir im Superhelden-Franchise angekommen. Leck mich am Arsch. Nein, Film. Die Ghostbusters sind keine Superhelden. Und ich brauche keinen Pyro aus X-Men, der jetzt Feuer aus den Händen schießt. Das ist das Bescheuertste, was ich je gesehen habe. Ich wollte kotzen.
Es war halt komplett unnötig. Also der ganze Plot, also mir ist es unverständlich, wie du so viel verschiedene kleine Plots in einen Film reinschreiben kannst und nicht merken kannst, oh, ich habe noch eine neue Figur, brauche ich die überhaupt?
Ja, und auch dieses, dass dieser Eissteppenwolf rumläuft und fragt, are you the Firemaster? Wegen, are you the Keymaster von Gozer? Ich so, oh Gott, ist das schlimm. Das heißt, die, weißt du, nenn ihn zumindest, was weiß ich, Fire Conduit, nenn ihn irgendwas mit Fire, aber Firemaster wirklich, dass erneut der Geist rumläuft und fragt, are you the Firemaster? Das heißt, haben wir jetzt im nächsten Film den Windmaster und wenn wir alle zusammen haben, haben wir Captain Planet, dass sein Geist so hochbeschworen wird. Ist das scheiße oder scheiße? Sorry.
All das führt dazu, dass wir einen Film haben, der über 2 Stunden vor sich hin plätschert, also wirklich hin plätschert. Ich weiß noch, unser Kollege Schröck von Rocket Beans, er hat mir geschrieben, wie ich Snooze Empire fand. Um mal kurz zu droppen, wie meine Privatnachrichten mit ihm so aussehen. Und ich habe gemeint, Snooze Empire trifft es ziemlich gut, also Snoozen Empire trifft es ziemlich gut, weil ich bin tatsächlich 2 Mal kurz eingeschlafen.
Und hinzu kommt auch noch, ach scheiße, ich wollte gerade was Tolles sagen.
Bist du denn kurz eingeschlafen?
Ja, nee, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich hatte unfassbar schlimmes Nasenbluten beim Film tatsächlich. Oh. Unfassbar schlimm. Ich habe gar nicht aufgehört zu bluten. Das war richtig furchtbar. Vielleicht hat mich der Film so aufgeregt, dass das
ist eine Ader geplatzt.
Ja, mir ist eine Ader geplatzt, als ich den Firemaster gesehen habe. Das war dann zu viel des Guten. Ja, genau. Guck mal, ich fand es ja krass süß in der Post-Credit-Scene. Ich habe eine Mid-Credit-Scene.
Es gibt keine Post-Credit-Scene, es ist eine Mid-Credit-Scene, ja.
Ich habe schon vergessen, was war diesmal die Mid-Credit-Scene?
Ich habe es auch vergessen.
Ich habe es wirklich vergessen.
Es war so blöd.
Es war irgendwie doof.
Es war noch mehr Franchise auf jeden Fall.
Und unlustiger Gag irgendwas. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall.
Wieso habe ich das jetzt so
vergessen? Ich habe so hart vergessen gerade.
Nee. Ich habe den vorgestern gesehen.
Gab es eine Mid-Credit-Scene?
Ja, es gab eine Mid-Credit-Scene.
Ich bin sitzen geblieben, weil
ich auch. Ich habe sogar bis zu den Post-Credits. Ich dachte
eventuell, dass Rick Moranis kurz da sein wird. Aber als Lewis, er war aber nicht. Aber ganz kurz, was ich sagen will: In der Mid-Credit-Scene von Afterlife, ja. Du bist nicht mehr bei mir, du bist nur am Rattern, um
das rauszufinden. Ich versuche rauszufinden, was das mit Medizin war.
Aber
bitte schreibt es mir nicht. Ich will jetzt nicht 20 Nachrichten haben,
also,
um das erklären.
In der Mid-Credit-Scene von Afterlife gab es ja Dana Barrett und Peter Venkman, die mit ihm diese Experimente macht, die er an unschuldigen Kids gemacht hat. Das war eigentlich ganz süß. Du hast das erste Mal einen Blick gehabt auf deren Ehe. Und ich finde, als altes Ehepaar sind die sogar süßer als vorher. Und da hätte man was draus machen können, auch in dem Film. Kurze Sequenz, irgendwas.
Sieht Sigourney so aus, als hätte Sigourney Weaver gesagt, nope, dafür komme ich nicht
zurück. Nee, also sie ist zurückgekommen für Afterlife, hat sogar Interviews gegeben, obwohl sie wirklich nur eine Szene hat. Weil da waren alle mit dem Herz drin. Alle. Das hast du gesehen. Alle waren mit. Hier hast du nicht das Gefühl, dass die Leute mit dem Herz drin sind.
Es ist eine reine Behauptung so gefühlt. Es gibt einen Moment, da habe ich mich kurz dran erinnert, dass Jason Reitman eben auch das Drehbuch geschrieben hat, als der Film nämlich endet mit For Ivan.
Ja.
Das passt halt gut, weil auch Afterlife for Harold war. Übrigens an der Stelle zwei Empfehlungen. Das eine ist, wir reden natürlich sehr viel über Afterlife in unserem eigenen Podcast darüber, in der eigenen Folge. Aber auch, um das Ganze ein bisschen einzuordnen und einen, in Anführungsstrichen, jungen Ivan Reitman und jungen Harold Ramis zu sehen, kann ich mir immer wieder den Film auf Netflix empfehlen. A Stupid and Futile Gesture. Futile and Stupid Gesture? Irgendwie so. Eine nutzlose, dumme Geste, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Das ist die wahre Geschichte hinter Saturday Night Live, wie das alles gegründet worden ist und so weiter. Und dann kann man das alles auch ein bisschen besser einordnen, warum Ghostbusters so ist, wie er ist. Kurze Empfehlung dazu. Und dann ist es sogar noch ein bisschen trauriger, wenn man sowas sieht wie vor Ivan oder vor Harold.
Harold.
Meine. Ich habe Harold Ramis und
Selbst das Ende war geklaut aus Police Academy.
Weißt du?
Ja, krass. Und zwar. Ich meine das absolute Ende. Also, das heißt, nachdem der Kampf gewonnen ist und Walter Peck kommt und böse ist und sie ausschimpfen will, aber weil das Publikum sie anfeuert, sagen die, danke, dass du uns unterstützt, Bürgermeister. Und dann muss er in die Kamera lächeln, das ist zu Ende. Das ist so der älteste, unlustige Joke, den es bei Ghostbusters gab mit so einem Commander Harris oder so. Wo ich mir denke, ist das euer fucking Ernst?
Ich musste an Stipp langsam denken, hab erwartet, dass ihm jetzt jemand ins Gesicht haut.
Ja, aber er war ja der Bürgermeister, das heißt, er musste grinsen und sagen, habt ihr toll gemacht, obwohl er die Scheiße findet. Und das ist so, ich muss auch sagen, Ernie Hudson in seinen wenige Szenen in Ghostbusters Afterlife fand ich den ja richtig klasse. Er hat da so einen richtig süßen Monolog gehalten vor Annie Potts Charakter, wo er nochmal durchgegangen ist, wer welche Rolle gespielt hat bei den Ghostbusters. So, Egon was the brains, Ray the heart, and who were you? Sex appeal. So, das fand ich ganz witzig. Und das hat er gerockt. In diesem Film ist Ernie Hudson, also Ich habe den vor 2 Wochen oder 3 Wochen wieder im Kino gesehen bei The Crow, wo er übrigens super ist. Das ist, wenn Ernie Hudson James Gordon wäre aus Gotham City. Wundervoll spielt er das. Wenn du ihn nur aus diesem Film kennst, wirst du denken, der kann nicht schauspielen. Also Ernie Hudson war noch nie schlechter. Und Ernie Hudson war super im letzten Film. Also er hat sogar einen coolen One-Liner in Afterlife. Let's toast this muffin.
Das liegt an seinen Dialogen.
Ja.
Er ist ja sehr viel mit Exposition Dumping beschäftigt.
Aber die sind alle. Also es ist eine absolute Katastrophe, dieser Film.
Sogar ein bisschen Redcon Exposition Dumping noch dabei. Erinnerst du dich, wie die Sekretärin gesagt hat, wir haben das Feuerwehrhaus ja nicht aus Zufall ausgewählt. Das ist ja eigentlich Redconning, weil die haben es gewählt, weil es bezahlbar war.
Ja.
Sie haben es nicht ausgewählt, weil, da ist ja noch,
anderes. Nein, sie gehen noch weiter. Das ist etwas, was Afterlife gemacht hat, was mich gestört hat. Und das ist etwas, aber nicht so krass gestört hat, aber das ist etwas, was mich hier noch mehr stört. Und zwar, sie nehmen einen Nebensatz. Das ist etwas, was womit Star Wars uns jetzt schon quält, seitdem es Teil des Disney-Imperiums ist. Dass aus jedem einzelnen Satz, jeder einzelne Satz wird auf eine Goldwaage gepackt. Es wundert mich, warum es noch keinen Film zur Max Rebo Band gibt. Und so ähnlich ist das hier. Es gab einen coolen Gag in Ghostbusters 1, weil Janine fand ja Egon toll im ersten Teil. Darauf wurde in Teil 2 nie eingegangen. Da hatte sie was mit Louis Tully, was ganz komisch war. Und sah auch aus, wie sie in der Trickserie aussah, mit diesen roten Haaren. Knallig. Aber im ersten Teil, während sie Venkman verachtet, guckt sie Egon an und findet ihn spannend und redet mit ihm wie bei so einer Parship-Dating-Sache. So alt bin ich, das sind meine Hobbys und bla bla bla. Und fragt ihn, hast du irgendwelche Hobbys? Und dann sagt er, ich sammle Pilze, Schimmel und bla bla. Also sagt er sehr trocken und das ist total witzig, weil du kannst dir nicht vorstellen, dass dieser Freak das hat. Und du weißt nicht mal, ob er das ernst meint. Aber in Ghostbusters Afterlife, wenn sie in seinen Keller gehen und die Tür aufmachen, sind da wirklich Sammlungen von Schimmel und Pilzen und da spielt eine dramatische Musik runter. Und ich dachte mir, das ist nicht euer fucking Ernst. Das ist nicht dramatisch, das ist ein Gag. Ja. Und so ähnlich ist es hier. In Teil 1 holen sie ja dieses alte Feuerwehrgebäude. Die gehen da rein und Peter, also Bill Murray, fragt Egon, was hältst du davon? Dann sagt er, dieses Gebäude ist die Hölle selbst, es muss dem Erdboden gleich gemacht werden, braucht einen Exorzismus und ist in einer Militärzone in der Stadt. Weißt du so, damit will er nur darauf anspielen, dass die Kriminalität dort um die Ecke fürchterlich ist und das Gebäude einfach unsicher ist und kacke ist. Aber dann rutscht doch Ray die Stange runter und sagt, it has a pole. We'll take it. Weißt du so? Und das ist der Gag. Aber nein, weil Egon gesagt hat, das bräuchte einen Exorzismus und muss eigentlich verdammt werden, ja, dann ist es wortwörtlich über der Hölle. Wie blöd. Wie bescheuert. So, also es ist so dumm. Also das ist so, als wenn sich herausstellt, dass Walter Peck wirklich keinen Penis hat. Weißt du? Ja. Ja, ja. This man has no dick bedeutet ja nicht, dass er wortwörtlich keinen Penis zwischen seinen Beinen hat, sondern dass er ein eierloser Spinner ist.
Aber wollen wir vielleicht ein bisschen positiver abschließen? Weil ich habe ein positives Gefühl trotzdem.
Ich habe mehr Positives gehört als du. Aber
ja, du sowieso. Ich habe ja nicht einmal gelacht. Da fängt's an. Ich habe nicht mehr gemacht als...
Ich auch nicht.
Hier und da habe ich mal so... Und Afterlife ist sau lustig. Liegt auch daran, weil Jason Reitman natürlich der viel fähigere Regisseur ist, wenn es um Comedy geht. Ich kann immer noch nur seinen Film Thank You for Smoking empfehlen. Ja,
klasse.
Ein wunderbarer Film über Rhetorik, aber auch bringt sehr gut sein Gefühl für Humor einfach auf den Punkt.
Ja.
Und es gibt halt so viele auch gute Gags mit Paul Rudd halt in Afterlife, die über den Umschnitt funktionieren. Ja. Also dass er quasi Unterricht hält oder sie müssen teilweise nur reinschneiden in den Unterricht und du siehst, dass die gerade einen beschissenen Film gucken. Das ist schon der Gag.
Ja, nicht
und
nur
der funktioniert. Nicht und du lachst im Kino.
Nicht nur einen beschissenen, dass er sich so die krassesten R-Rated-Filme Trash aussucht von irgendwelchen ein Hund namens Beethoven, die Horrorversion, wenn du den adoptierst und der die ganze Familie isst. Das ist sau lustig, dass er sagt, ja, lass die mal den Scheiß gucken und ich gehe da hinten in mein Kämmerchen und mache meine Experimente. Das ist witzig.
Ja. Ja.
Wo ist es? Also ein Film, der es nicht schafft, ein Film mit Bill Murray und Paul Rudd, der es nicht schafft, dass ich über einen Paul Rudd oder einen Bill Murray-Witz lache, ist krass.
Mhm.
Ich meine, das Einzige, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, war, wo er diesem Firemaster immer wieder Stifte ins Gesicht schmeißt und sagt, hinterfrag meine Wissenschaft nicht, weil das ist genau was Venkman machen würde.
Und ich wette, das hat Bill Murray improvisiert.
Ja, ja.
Lass mich dem einfach nur was ins Gesicht werfen.
Ja, ja, weil du ein scheiß Charakter bist.
Und gucken, wie er reagiert. Aber um es positiver zu enden. Ich mag ja immer noch die Figuren, die in Afterlife etabliert worden sind. Ich würde einen dritten gucken.
Ich auch. Ich würde auch einen dritten gucken, wenn alt und neu am Start wäre, weil auf einmal hat Bill Murray wirklich eine neu gefundene Liebe für das Franchise, wenn du siehst, wie er gerade auftritt. Das hat er ja noch nie gemacht. Der läuft jetzt nur noch in einer Ghostbusters-Jacke rum, wo die Namen seiner Co-Ghostbusters stehen. Das ist total verrückt. Er und Ernie Hudson sind wieder Buddies. Und ich könnte mir so einen Extreme Ghostbusters Film vorstellen. Hau die Kids, wirklich Kids in den Vordergrund. Hier, Lucky, Phoebe,
Podcast
und Trevor. Das sind unsere Ghostbusters. Die Eltern sind so wie Louis Tully und Janine. Und die alten Ghostbusters sind die Mentoren. Fertig. Super. Das schreibt sich von selbst. Ist mega lustig. Und abgesehen davon, was du halt auch nicht vergessen kannst, was auch ganz lustig ist, du hast ja so ein paar Spiegelbilder. Weil die hatten ja einen Grund, warum die gecastet waren, wie die gecastet sind. Das heißt, Phoebe ist Egon in der Gruppe. Finn Wolfhard ist Venkman in der Gruppe, der ist sarkastisch. Podcast ist Ray. Es gab ja, ich meine, Ray hat sogar seinen Podcast gehört. Das war ja der Gag. So, ja. Und Lucky, die ist so ein bisschen Ernie Hudson. Die hat einfach mitgemacht, weil, warum nicht?
Die war bodenständig, das stimmt.
Ja, und das heißt, du hast da diese vier Leute. Und dann hast du vier Mentorenfiguren, die denen sogar ähnlich sind. Also kannst du was ganz Tolles draus machen. Machst du das? Nö, stattdessen machst du Scheiße. Ich würde mir einen dritten Film aufwünschen, wo das mal wirklich umgesetzt wird. Weil für mich war ein guter Ghostbusters-Film notwendig, damit 2016 nicht dieser Scheißfleck in der Keramik ist, wenn du den nicht runterspülen kannst. Aber jetzt haben wir da einen neuen Scheißfleck. Und den muss man runterspülen.
Ich finde ihn gar nicht so ich finde, es ist der schlechtere Film, aber ich finde ihn gar nicht so scheiße. Im Sinne von,
stimmt.
Daran stört mich.
Stimmt. Stimmt. Ghostbusters 2016 hat sich angefühlt wie ein Frontalangriff, weil auch, es hat auch so eine feindliche Übernahme. So, ja, die originalen Ghostbusters sind doof. Komm, wir ersetzen sie durch das. So hat sich das nie angefühlt. Der Film hat sich einfach nur angefühlt wie, ja, Quatsch. Also hingeplätschert. Ja, das kann man verzeihen mit einem dritten guten Teil. Die haben jetzt nichts zerstört. Das stimmt. Ghostbusters, Frozen Empire zerstört nichts, aber enttäuscht einfach auf voller Linie.
Ja, also Man spürt die Liebe, die da ursprünglich mal dahinter steckt, genau. Vor allem in Afterlife, die schwimmt noch so ein bisschen rüber, aber das ist jetzt so ein Film, der jetzt einfach nur da ist und dann auch da bleiben wird.
Du merkst ja auch bei der Pressetour, wie häufig siehst du gerade Jason Reitman vor einer Kamera? So wie gar nicht. Wie häufig hast du ihn gesehen bei Afterlife die ganze Zeit? Das war sein Baby. Es gibt so, weißt du, wo Afterlife übrigens das erste Mal gezeigt wurde? Weißt du das?
New York?
Nee. Comic-Con, richtig geil, wenn du bei der Comic-Con warst, einfach nur beim Panel Ghostbusters und alles, was die bis dato hatten, war dieser kleine süße Teaser. Auf einmal Videobotschaft von Jason Reitman, ich arbeite da an etwas schon lange, es ist fertig, komplett fertig, ich habe das mit meinem Papa zusammen gemacht, wir haben viel geweint und wir weinen, weil Ghostbusters ist nichts, was uns gehört, es gehört uns allen. Und erst recht euch, die uns immer supportet haben. Ich habe eine Bitte. Sagt nichts weiter, was ihr gleich seht. Das ist für euch. Und dann wurde denen der ganze Film gezeigt. Kannst du dir vorstellen, du bist bei einer Comic-Con, gehst in ein Ghostbusters-Panel, eventuell hast du noch deine Proton-Packs an, weil du dich einfach freust, ein bisschen Merch zu holen. Und auf einmal zeigen die dir Ghostbusters Afterlife. Und dann ist das auch noch so eine Liebe für die Leute, die das Franchise getragen haben. Ey, da kriege ich ja Gänsehaut. Weißt du? Das würdest du mit Frozen Empire nicht machen. Dafür ist der zu algorithmisch. Der ist richtig algorithmisch. Der ist ChatGPT Ghostbusters.
Ich glaube, du tust da immer künstliche Intelligenz Unrecht, weil ChatGPT hätte, glaube ich, gewusst, wie Dramaturgie funktioniert. Also gerade, das ist ja das. Also Machine Learning weiß ja durch die Analysen, wie Struktur funktioniert. Und das ist ein Film, der so bequem gemacht ist, dass er sich nicht traut, Strukturen einzuhalten, sondern dahin plätschert.
Ja.
Das 16er hat da mehr Struktur.
Ja.
Okay.
Ja, wir sind durch. Du musst ja gleich den Zug nehmen. Wir können leider nur eine Kleinigkeit essen.
Genau.
Ja, deswegen schaut ihn euch an. Holt euch eure eigene Meinung. Aber jetzt wisst ihr ganz genau, wie wir zu Ghostbusters, ich wollte Afterlife sagen, aber das wisst ihr auch, zu Frozen Empire stehen. Und ihr habt es hier mit großen Ghostbuster-Fans zu tun. Ja, Marco, du hast mich gefragt, ob ich einen Schluss
habe. Du was vorbereitet? Hast du was vorbereitet?
Ja, also ich habe eigentlich überlegt, jetzt eine Compilation von Arnis besten Ice-Jokes aus Batman und Robin rauszuhauen. So, I'm sorry, but your emotions leave me cold. Soll ich noch mehr?
Ach so, das klang so, als würdest du jetzt was, es käme da noch was.
Oh, ich hab's. Ich hab was Besseres. Oh Gott, ich hab einen Arnie-Gag, den ich ein bisschen umschreiben muss. Dr. Freeze, okay? What killed the Ghostbusters franchise? The Ice Age.